Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen aus den Homeoffice-Studios von Tobias Woggon und Jasper Jauch für den Podcast Single Trails und Single Mold, Lach- und Sachgeschichten aus der Mountainbike-Branche. Wie war das?
Das war super.
Wir brauchen noch dann irgendwie so eine geile Jingle-Musik von unten drunter, so ein bisschen so ein Trap oder so.
Ja. Auf alle Fälle, ja, das wäre doch nicht schlecht. Das ist ein guter Text, den sollten wir mal einsprechen.
Das ist modern. Für TikTok auch genau das Richtige, um unsere Zielgruppe zu verjüngen.
Ja, dann kannst du noch ein bisschen tanzen. Ich habe ja Rücken, ne? Aber du kannst dich ja ganz gut zum Takt bewegen. Von daher wäre das auf alle Fälle super.
2020, Jasper, das geht viral.
Jasper, wie geht's dir?
Willst du es ehrlich wissen? Oder so eine, ja, so weit, so gut Antwort?
Nee, sag mal ehrlich. Versuchen wir es doch mal mit einem neuen Konzept bei diesem Podcast. Machen wir mal ehrlich.
Ich bin erkältet und hab Schnupfen.
Oha. Also so einen richtigen Männerschnupfen?
Das ist ja, also zu Zeiten von Pandemie und so, wird man ja gerne zum Hypochondra und hat einfach Angst, weil ja alles Symptome von Corona sein könnten. Aber ich habe einfach Schnupfen und... Was soll ich sagen? Ich habe einfach Schnupfen. Ich bin ein bisschen verunsichert. Ich muss morgen eh nochmal zum Arzt, um meinen vergangenen Corona-Test, den negativen, abzuholen, um ihn schriftlich zu haben. Und dann werde ich doch gleich nochmal nachfragen, ob sie sich gleich nochmal einbringen können. Den dritten. Jetzt.
Ja. Sehr gut. Das hört sich
also, ich bin ein bisschen erkältet. Machen wir keinen Hehl draus. Ich habe einen Schnupfen. Mir läuft die Nase. Vielleicht höre ich mich deswegen auch ein bisschen verschnupft an. Ich komme gerade aus der Toskana. Wir hatten da ein Event mit Santa Cruz. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen überarbeitet, klingt immer so ein bisschen so Burnout rumjammern. Aber ich freue mich jetzt dann wirklich, wenn übernächste Woche für mich persönlich die Saison einfach offiziell beendet ist.
Ja. Das kann ich gut. Freue mich drauf. Kann ich gut verstehen. Ja. Das Problem bei einer laufenden Nase an Corona ist auch immer, beim Einkaufen ist das echt unangenehm, weil du kannst ja jetzt dann nicht mal schnell die Nase putzen, wenn du irgendwo einkaufst. Ja. Und das sabbert dann so richtig schön in die Maske rein. Das ist ein Träumchen.
Ja. Ja,
das ist wirklich ein Träumchen. Wirklich. Ich habe die Erfahrung schon mit Pollenallergie gemacht. Mega gut.
Ich glaube, haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen, dass man so ein bisschen, wenn man erkältet ist jetzt, so behandelt wird wie ein Schwerverbrecher?
Ja,
ich
glaube,
man muss sich jetzt einfach dann so ein Schild um den Hals hängen, wo drauf steht, ich bin negativ, wenn man sich hat testen lassen und eine Erkältung hat.
Ja, wunderbar.
Ich spiele die Frage mal zurück.
Ich spiele die Frage mal zurück.
Wie geht's dir? Ja, wir wollen das mal jetzt nicht übergehen.
Also mir geht's auch wieder sehr, sehr gut. Gestern ging es mir sehr kalt.
Ja, du warst 5 Stunden Radfahren und dann noch irgendwas draußen.
Nee, andersrum. Ich habe erst, morgens war ich Fliegenfischen, relativ weit bis zur Hüfte im kalten Wasser gestanden und irgendwie 3 Stunden und danach bin ich auch 5 Stunden Radfahren gegangen.
Und ich sag mal so, 5 Stunden Radfahren.
Ja, dann lass es 4,5 gewesen sein, aber irgendwie zwischen 4,5 und 5 Stunden.
Mountainbike.
Genau, weil, ja, richtig. Weil, meine Freunde aus Dortmund hier, Jörg Heidt und die ganze Crew waren hier. Weil die nämlich jetzt gerade auf dem Weg nach Treuchtlingen sind und dann haben die mich besucht. Ach, und dann wollte ich denen doch mal meine...
Das ist heute Rennen, oder?
Richtig, genau.
Ja, da wollte ich eigentlich mitfahren, aber ich bin erkältet.
Ah, shit. Ja, das ist auch ein ziemlich, ziemlich guter Move von denen, dass die gestern mit mir so eine Megatour gemacht haben.
Ja.
Und heute Rennen fahren wollen.
Ja,
also bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Also ich könnte heute kein Rennen fahren. Nee, aber natürlich wollte ich meine Heimat hier so gut wie möglich präsentieren. Von daher sind wir sehr viel gefahren und sehr coole Sachen.
Man darf das nicht außer Acht lassen, das war für die Jungs auch eine gute Vorbelastung. Ja? Also die Leute, die schon mal richtig im Training drin waren, das ist eine Vorbelastung.
Genau, und muss man jetzt auch sagen, also wenn sie schnell regenerieren, haben sie heute schon wieder super Kompensation, da fliegt sie natürlich im Berg hoch.
Bei denen, Wahnsinn.
Genau. Und ja, auch ich freue mich, wenn das jetzt hier, wenn die Saison jetzt mal so langsam, also ich merke schon, ich habe jetzt so die erste Woche, wo es wirklich so ein bisschen weniger wird, wo auch weniger im Büro zu tun ist und so, und ich so ein bisschen entspannen kann, das freut mich auch, weil auch wenn ich dieses Jahr nicht so viel unterwegs war, gab es doch irgendwie tausend Sachen zu tun, so mit Buch und noch ja, den ganzen anderen Podcasts.
Du bist jetzt, alles. Jetzt Topseller, Schriftsteller.
Ja, richtig, genau.
Wie läuft denn dein Buchverkauf?
Läuft sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden.
Gibt es schon Zahlen? Darf man darüber sprechen? Oder ist das so ein bisschen wie, ja, bevor das Jahresziel noch nicht erreicht ist, bilanziert man ja auch nicht richtig. Ja, also man muss gucken, ja, aber vorher gibt man die Zahlen nicht raus. Wie ist das bei dir? Gibt es da so einen Zwischenstand? Oder?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir über verschiedene Kanäle verkaufen und ich in die Zahlen vom Verlag, was ja der deutlich größere Batzen ist, keinen Einblick habe. Und ich habe ja nur für mich so ein paar Bücher, die ich hier verkaufe, an die Leute, die wir so erreichen. Von daher, da läuft der Verkauf wirklich gut. Wie es jetzt beim Verlag ist, weiß ich nicht. Und die Amazon-Zahlen kann ich auch nicht einsehen. Aber wenn man mal so, man kann immer so ein bisschen ins Ranking gucken und da holen wir auf alle Fälle zu den Mountainbike-Büchern, die es schon länger gibt, ganz gut auf. Ärgerlich ist aber immer, wenn du da in der Rubrik Mountainbike geführt bist und dann guckst du so, auf was für einen Platz du bist, und das ist relativ weit hinten und guckst dir immer so die anderen an, das ist dann so die krasse Mountainbike-Tour, der Schotterweg rund ums Bergische Land als Buch.
Ja, ja, okay.
Ja, und das hat natürlich nichts mit Mountainbiken zu tun, sondern das ist halt einfach so ein Trekkingrad oder Dortmund-Ems-Kanal.
Ist das die sind so? Dann halt das sind Konkurrenten, also Influencer da sein ja nicht anders, ne?
Ja, stimmt.
Also
so ist das.
Wie viel
aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben jetzt noch so ein zweites Projekt, was jetzt demnächst vor Weihnachten noch rauskommt. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Also mir macht das auf alle Fälle sehr viel Spaß, da auch mal so die Einblicke zu bekommen, wie sowas funktioniert.
Ja, geil.
Yo, yo. Und naja, in den vergangenen zwei Wochen, wo wir nicht gesprochen haben, ist natürlich unglaublich viel passiert. Und zwar, es gab eine Downhill- und Cross-Country-Weltmeisterschaft und es gab einen Downhill-Weltcup. Da müssen wir auf alle Fälle drüber reden.
So spannend. Ich finde es so spannend und ich bin so froh, kein Weltcup-Fahrer mehr zu sein, weil ich hätte diese zwei Wochen, die gerade durchmachen, einfach nicht überlebt. Ich glaube, ja, genau, ich wäre spätestens nach dem Rennen gestern, wäre ich heute Morgen wahrscheinlich einfach nicht mehr aus meinem Bett aufgestanden und hätte gesagt, nee, ich bin raus, ich brauche ein bisschen Schlaf.
Das war jetzt was ich dich fragen wollte, weil du als ehemaliger Weltcup-Profi hast natürlich einen besseren Einblick da rein, wie das so ist vom Trainingsaufwand beziehungsweise von der Regeneration. Und das aktuelle Format schaut ja so aus, also wenn wir mal ins Cross Country gehen, die haben, glaube ich, am Donnerstag ein Rennen und am Sonntag ein Rennen oder am Freitag und am Sonntag. Das heißt, du hast halt ganz, ganz wenig Zeit zu regenerieren, um dann wieder Topleistung abzubringen, aufzurufen. Ja. Und beim Downhill ist das jetzt auch so. Die hatten die WM am Sonntag, jetzt am Freitag war schon der erste Weltcup und heute am Sonntag, jetzt haben wir auch verraten, wann wir aufzeichnen, ja, wieder auf die letzte Minute, heute am Sonntag ist der zweite Weltcup schon, das heißt drei Rennen in nicht mal einer Woche.
Du musst das noch ein bisschen anders betrachten, weil du redest von drei Rennen. Wir haben eine sehr,
aber die Quali hat es ja auch noch.
Wir haben eine sehr, sehr kurze Saison. Und es gibt insgesamt vier Weltcups und alle kämpfen um den Weltcup-Gesamtsieg. Das heißt, jeder von diesen Fahrern betrachtet die Quali als Rennen, weil du wertvolle Punkte bekommst.
Gibt es den, ja, den Weltcup-Gesamtsieg dieses Jahr? Weil im Cross-Country gab es den nicht.
Ich glaube schon, weil alle kämpfen um die Punkte. Alle kämpfen um wertvolle Punkte. Also ich habe jetzt tatsächlich den Weltcup gestern erst geguckt, weil am Freitag war ich on the road. Aber es ist so, dass alle die Quali auf jeden Fall auch als Rennen betrachten. Und das muss man in dieser Kommunikation auch genauso auffassen. Sie fahren nicht drei Rennen in einer Woche oder innerhalb von acht Tagen, sondern fünf. Und ja. Also ich weiß, wie es mir geht. oder ich weiß, wie es mir bei der WM immer ging. Man muss dazu sagen, dass bei der WM einfach ein anderer Zeitplan ist als beim Downhill-Weltcup. Beim Downhill-Weltcup hast du sehr, sehr wenig Trainingszeiten und musst in diesen Trainingszeiten sehr on point fahren. Bei der WM hast du viel, viel mehr Trainingszeiten. Die ganze Weltmeisterschaft geht auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt, du hast auch mehr Trainingstage, mit denen du dich auf die Strecke vorbereitest. Und unter den Bedingungen, unter denen die in Leogang trainiert haben, das war ja quasi jeden Tag ein Tough Mudder, den die gemacht haben. Weißt du, hier so military-mäßig sich unter Zäunen im Schlamm durchwühlen. Eigentlich genau das, was die beim Weltcup gemacht haben, bei der Weltmeisterschaft.
Und ja, der ein oder andere hat sich im Schlamm unterm Zaun durchgewühlt, auf alle Fälle, ja. Auch ungewollt.
Und die nach so einem Tough Mudder komplett durchgefroren, eine Woche bei echt unzumutbaren Temperaturen Downhill-Weltmeisterschaft auszutragen. Keine 5 Tage später geht das erste Rennen wieder los. Oder nee, 4 Tage später ist ja Quali, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist eine enorme Belastung. Und wenn du dir die O-Töne hörst, jeder fährt so ein bisschen seine eigene Strategie. Einige fahren halt voll auf Risiko und sagen, Arschlecken, die Saison ist so kurz, alles oder nix. Und dann gibt's andere Leute, die sagen, ja, Saison ist sehr kurz, ich versuche jetzt einfach mal meine konstanten Runs runterzubringen und irgendwie meine Konsistenz, was gute Ergebnisse angeht, zu zeigen. Und ja, ist spannend, super, super spannend.
Wenn du das jetzt mit dem Cross-Country vergleichst, also wo ja dann wirklich 1,5 Stunden Vollgas und komplett, ich sag mal, Ausbelastung ist, wie würdest du das jetzt beim Downhill einschätzen? Also ist es da genauso, die kommen runter und sind komplett fertig? Also natürlich sind die fertig, aber ja auf eine andere Art und Weise.
Ich glaube, beim Cross-Country ist es immer noch machbarer. So, ich will das jetzt nicht abwerten, aber Cross-Country-Fahrer ist allgemein eine Ausdauersportart. Das heißt, die Cross-Country-Fahrer sind in ihrer Belastung es gewohnt, so viel zu fahren oder auch auszubelasten innerhalb dieser kurzen Zeit. Und die fahren halt ein Rennen da, diese 1,5 Stunden, die haben aber vorher keine Quali, keine Zeitläufe, kein Fünenü, wo die sich da irgendwie schon vorher so aus dem Leben schießen. Und das ist, glaube ich, bei den Downhill-Fahrern jetzt in Betracht mit WM, den Trainingszeiten in Maribor, Qualilauf, Rennlauf, Qualilauf, Rennlauf. Ich glaube, dass das für einen Downhiller weit, weit aus der Komfortzone ist im Vergleich zu einem Cross-Country-Fahrer.
Okay, krass. Ja, interessant. Ich hätte das jetzt tatsächlich andersrum eingeschätzt.
Weil die Downhill-Läufe kürzer sind?
Ja, genau, weil ich habe halt gedacht, das ist ja eine andere Belastung. Also das ist halt, das macht dich, das ist halt eher so eine Sprint-Geschichte beim Downhill, dass sich das halt fertig macht. Also der einzelne Lauf, das einzige Rennen.
Ja.
Aber natürlich, wenn du den kompletten, das komplette Training mit reinparkst, die Quali und alles, dann ist es natürlich auch mega viel. Und beim Cross-Country ist es halt dann wirklich diese Ausdauer, wo du halt dann komplett fertig bist. Also es sind ja schon zwei unterschiedliche Arten. Ich habe gedacht, von dem Downhill kannst du schneller regenerieren wie von so einer 1,5 Stunden Cross-Country-Geschichte.
Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, dass die Cross-Country-Fahrer schon mehr used dazu sind, als die Downhill-Fahrer sind, so viele Rennen zu fahren, weil
die sind es halt auch zum Teil gewohnt, wenn sie Etappenrennen fahren, dass sie halt jeden Tag irgendwie recovern müssen. Naja, das verstehe ich schon. Ja, ist super interessant. Was hältst du von der WM und dem Ergebnis? Und was hätte man da, ist es gut gelaufen? Hätte man das besser machen müssen? Oh, wie siehst du das so von außen?
Ich glaube, dass wir, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich. Da kann man sich jetzt, glaube ich, alleine schon 1,5 Stunden drüber debattieren vor allem. Weil de facto, wenn wir nicht diese strikten Restrictions von Red Bull und UCI hätten bezüglich der Sendezeit, hätte man, glaube ich, das Rennen problemlos verschieben können. Also hätte man einfach gesagt, okay, wir haben richtig schlecht angesagtes Wetter. Einen Tag davor sieht das Wetter deutlich besser aus. Die Fahrer sind die Strecke noch einigermaßen runtergekommen. Wir ziehen das Rennen einen Tag vor, weil zwischen dem letzten Seeding Run und dem Finallauf waren ja auch nochmal Trainingstage, wo man einfach sagen könnte, wir schieben das Rennen einen Tag nach vorne. Das geht aber natürlich nicht, weil Red Bull ja natürlich die Sendezeit hat, also gebucht, gekauft, verkauft hat, also auch an ZDF und Co. Und da kann man halt nicht einfach mal eben sagen, okay, wir machen das Rennen jetzt einen Tag nach vorne, wenn da Livestreams verkauft worden sind, was ja auf der anderen Seite auch gut für den Sport ist.
Voll,
klar. Dass wir so eine Medienpräsenz haben, dass wir mittlerweile so einen professionellen Broadcast haben. Aber wenn dann halt so ein Sport gezeigt wird wie den, den man in Leogang gesehen hat, ist das halt einfach für den Sport wiederum nicht gut. Weil wenn du halt,
ja,
also auch der Moderator, wir waren ja in Italien, über Red Bull TV konnten wir es in Italien nicht gucken, sondern nur über den ZDF-Livestream. Und der Moderator vom ZDF, sorry, aber der hatte halt mal so gar keine Ahnung. Und der hat den Sport dann auch noch so schlecht aussehen lassen unter den Wetterbedingungen, dass es wirklich, ich glaube, am Ende des Tages eine echt schlechte Geschichte für den gesamten Sport war, die wir da gesehen haben. Und da bin ich natürlich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite wäre es schön gewesen, das Event einfach nach vorne zu ziehen und zu sagen, geil, für alle Fahrer ein besseres Rennen, für alle Fahrer ein faireres Rennen. Auf der anderen Seite ist es halt auch zwingend notwendig, dass wir so eine Präsenz bekommen und dass man da auch irgendwo, ja, den Regeln treu bleibt sozusagen. Aber es ist halt ärgerlich. Doof gelaufen. Am Ende muss man sagen, aber alle Fahrer mussten die Strecke runter, alle Fahrer mussten die gleiche Strecke runter und ja, es hat halt mehr mit Glück zu tun gehabt als mit Fahrkönnen,
ja,
wahrscheinlich. Wenn man mal ehrlich ist, weil wenn du die besten Fahrer der Welt, die allerbesten Fahrer der Welt siehst und jeder zweite oder jeder, eigentlich nur jeder vierte schafft es irgendwie da ohne Sturz runterzufahren, dann hat es relativ wenig mit Fahrkönnen zu tun als mit Glück und ja, absolut bescheuerter Strecke.
Hat der neue Weltmeister einfach Glück gehabt? Ist er wirklich sehr gut gefahren? Und was ist so der Run, der dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist?
Nein. Ich glaube, ganz ehrlich, von all den Topfahrern, die wir gesehen haben, hätte jeder einen Run runtergebracht, der, wenn er nicht gestürzt wäre, richtig gut gewesen ist und vielleicht sogar für einen Sieg gereicht hätte. Und Rees ist in absoluter Topform, das hat er jetzt beim Weltcup in der Quali auch wieder bewiesen, also der ist ja in der Quali auf 1 gefahren, also glaube ich, korrigiert mich, wenn ich jetzt das Falsche sage, aber so,
ja, doch.
So, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ich habe gerade ziemlich viel im Kopf, aber der hat wieder auch performt, der ist jetzt leider nicht mitgefahren, aufgrund von einem Sturz, wo er sich einfach verletzt hat, aber der Typ ist in Topform und der hat dann einen guten Lauf runterbekommen und jeder, glaube ich, jeder aus dem Weltcup sagt, dieser Typ hat sich den Weltmeistertitel verdient, weil wer diese Strecke so runterfährt und so unten ankommt, der ist Weltmeister. Punkt, Ende, aus. Hat aber ja natürlich auch viel mit Glück zu tun. Aber Glück gehört im Rennfahren immer dazu. Also ist halt einfach so. Und in einem halben Jahr fragt keiner mehr danach, wie er Weltmeister geworden ist, sondern er hat die Stripes an. Fertig, aus.
Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, ist Rémy Thirion. Wie der da runter, ja, man gehackt, kann man schon sagen.
Der hat es auch hat's wieder bewiesen. Also am Freitag der, im Weltcup hat er es einfach wieder bewiesen. Der ist wieder da, der ist wieder auf der Höhe und der kann wieder Leistung erbringen. Und der hat einen sehr, sehr progressiven Fahrstil, würde ich sagen.
Ja, da ist da darf nicht viel passieren oder darf nicht viel dazwischen kommen. Weil so viel Raum für irgendwelche Fehler ist da nicht, so wie er fährt.
Einer der wenigen übrigens, der ein Mixed-Bike hatte. Also ich habe gedacht, dass eigentlich fast alle jetzt irgendwie Mixed, also Mullet, nur vorne 29, hinten 27,5 Zoll fahren würden. Aber so viele sind es gar nicht. Die meisten sind tatsächlich bei 29 geblieben, vorne und hinten.
Es ist interessant, dass aber dann trotzdem viele Leute jetzt beim Weltcup auch wieder mit Trockenreifen gestartet sind. Und ja,
das war eine harte,
dann aber,
harte Sache, welche Reifen man nimmt.
hartes Learning auf alle Fälle, weil fast alle, die Trockenreifen gefahren sind, selbst die absoluten Downhill Topstars, sind halt durch die erste Kurve auf dem Arsch geslidet.
Ja, also die erste Kurve war so die selektivste Kurve, so eine offene Wiesenkurve, off-camber für alle, die es nicht gesehen haben. Und die war sehr, sehr rutschig und ohne Spike-Bereifung hatten eigentlich alle Probleme. Der Einzige, der wirklich, glaube ich, gut runtergekommen ist, der auch keine Spike-Bereifung hatte, war Trummer, David Trummer, also unser Vize-Weltmeister, ja, kommt ja aus Österreich. Und er ist eine ganz andere Linie gefahren als alle anderen. Und das hat ihm, glaube ich, den Arsch gerettet. Aber das hat sich einfach ausgezahlt. Da sieht man ein bisschen auch die Herangehensweise von ihm. Ja, der macht die Dinge so, wie er sie macht. Und das hat sich ausbezahlt.
Warum startet ein Bruni mit Trockenreifen, wenn er sieht, dass die Topfahrer eine ganze Weile vor ihm aus der ersten Kurve rutschen. Das ist ja jetzt nicht irgendwo, sondern es ist gleich die erste oder die zweite Kurve.
Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, und zwar hat jeder Fahrer im Moment irgendwie seine Strategie. Und einige sagen, oh, nee, wir haben wenig Rennen, wir haben eine kurze Saison, ich möchte konstant fahren. Die nehmen die Sicherheitsvariante. Hm. Und dann gibt es die anderen Rennfahrer, die sagen, all in, kurze Saison, ich will gewinnen. Und wenn du wegen einer Kurve, die rutschig sein könnte, ja, einen Reifen drauf brauchst, der generell auf der ganzen Strecke langsamer ist, dann gehst du nicht ans Limit. Und ich glaube, das war eine relativ einfache Entscheidungssache für Bruni. Eine Kurve, die rutschig ist, kriege ich hin. Dafür bin ich im unteren Teil der Strecke deutlich mehr Grip, deutlich schneller unterwegs.
Ja.
Weil so ein Spike-Reifen, wenn du den auf Hardpack fährst, Greg Minard hatte das in einem Interview auf dem Hotseat ganz gut gesagt, dass die Strecke doch einige Hardpack-Sektionen hat, also dass sie an einigen Stellen doch schon wieder festgefahren und getrocknet ist. Und wenn du dann da mit Spike-Reifen fährst, dann ist die Gefahr groß, dass du aus der Kurve schwimmst. So ein bisschen wie wenn du mit dem Autoreifen mit zu wenig Luftdruck fährst, dann schwimmt das Fahrrad so auf. Und wenn du dann unten sehr viel Zeit verlierst oder auch teilweise deine Kurven nicht schön rund fahren kannst, weil du einen Spike-Reifen auf Hardpack fährst, das machst du nicht, wenn du gewinnen willst. Also das ergibt keinen Sinn. Und deswegen wurde halt gesetzt. Musste man bei Reifen pokern. Entweder obere Kurve safe fahren und unten ein bisschen Zeit verlieren oder eben ohne oben auf Risiko fahren und all-in gehen und unten dafür schneller sein.
Ja, von deinen Teamkollegen haben es zwei aufs Podium geschafft. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Die waren aber beide auf Matschreifen unterwegs, oder?
Ich glaube, ja. Ich weiß, was Loris gefahren ist, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber Greg Minard hatte Spike-Reifen drauf. Ja.
Wunderbar. Ja, war auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das heutige Rennen ausgeht. Ja, wenn die Zuhörer das hier zuhören, dann wissen sie es wahrscheinlich schon.
Ich habe vor kurzem noch mit Loris gesprochen und es war so krass. Wir waren ja vor 3 Wochen waren wir auch schon auf einem Santa Cruz Event und da war eben das komplette Syndicate dabei. Und da habe ich mich mit Loris relativ lange unterhalten, weil der mich tatsächlich noch kennt aus den Rennfahrerzeiten, als ich noch Weltcup gefahren bin. Und ja, der war so on fire für diese WM. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie fokussiert ein Mensch sein kann vor so einem Ereignis. Also, und ich finde ja, dass schon seit 2 Jahren, dass Loris jetzt endlich mal irgendwie im Weltcup mal hier ganz, 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 ganz nach vorne fahren muss. Und es freut mich umso mehr, dass es jetzt am Freitag geschafft hat beim Weltcup.
Ja, auf alle Fälle. Ja, und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Roundup von den Rennen, die bis jetzt gelaufen sind. Es passt irgendwie dann doch alles ganz gut in 2020 rein, finde ich.
Wahnsinn, jetzt haben wir schon 22 Minuten verlabert.
Ja,
irre.
Auf alle Fälle.
Ich wollte dich noch was fragen. Und zwar habe ich gesehen, dass du auf Instagram Landy fahren warst gestern. Oder heute? War das gestern oder heute? Auf
gestern.
Jeden Fall warst du Landy fahren. Und ich wollte dich fragen, ey Mensch, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich habe jetzt meinen Lader und du hast dein Landy. Sollen wir beide nicht mal zusammen in den Offroad-Park gehen und da erstens vielleicht ein Video drüber drehen und zweitens vielleicht dann auch, haben wir auch lustige Geschichten aus dem Offroad-Park für unseren Podcast.
Das wäre doch was.
Ja.
Also nachdem wir quasi bei mir hier eine Kochsession machen, die wir das letzte Mal angekündigt haben,
ja.
Gehen wir danach in den Offroad-Park, oder?
Jetzt ist also kein Scheiß. Ich meine, Offseason steht jetzt vor der Haustür. Dann sollte man das da irgendwie mal angehen, oder nicht? Hast du Bock? Also ich meine, ist auch gefährlich für so ein Landy. Ich weiß ja nicht, wie sorgsam du den behandelst, aber es kann schon sein, dass der danach mal eine Schramme oder ein eingedrücktes Kotflügelblech hat.
Ja, das wollen wir natürlich nicht, aber das kriegt man, glaube ich, schon hin. Nein, ich habe mega Bock, ich will das auf alle Fälle machen. Let's do it.
Cool.
Genau. Du warst in der Toskana,
Ja, Toskana. Fahr in die Toskana, haben sie gesagt. Da ist es warm, haben sie gesagt. Ja, nee. Oh. Wir hatten, ich glaube, so zwischen 5 und 8 Grad und Regen. Ja.
Das hört sich eigentlich angenehm an.
Daher auch meine verschnupfte Nase.
Eieiei. Was habt ihr dort gemacht? Gibt es irgendwie was Spezielles? Weil als ich das gesehen habe, ich habe das nur so durchgeswiped oder habe halt gesehen, dass du da bist. Und ich habe mir gedacht, Alter, der Jasper ist richtig cool, weil der ist bestimmt jetzt runter nach Finale oder nach Molini gefahren und hilft da, diese Trails wieder aufzubauen, die jetzt durch diesen Regen komplett zerstört sind und durch dieses Unwetter. Ja. Das habe ich so wahrgenommen. Ja, und ich habe gedacht, Alter, was eine...
auch so, nur halt nicht in Molini.
Also, sondern in der Toskana. Ja. Aber was eine geile Idee. Also war das wirklich der Zweck, warum ihr dorthin seid?
Tobi, soll ich jetzt meine schöne weiße Weste, die du mir gerade angezogen hast, einfach wieder ausziehen?
ja, gerne.
Es war nicht der Haupt... Es war ein Grund auch, warum, ja. Weil der Richard, wir haben den Richard begleitet einen Tag, der da unten die ganzen Trails baut und in Schuss hält. Und das ist so ein Projekt von Paydirt. Santa Cruz hat eine Foundation, die zur Legalisierung von Strecken hilft, quasi Lobbyarbeit leistet. Und da kann sich jeder, auch ihr, zu Hause mit seinem Projekt bewerben. Die genauen Teilnehmerbedingungen kann ich jetzt leider nicht auswendig. Aber im Prinzip kann man sich als Verein oder als Community dort bewerben, um Geld für sein Legalisierungsprojekt zu bekommen. Das Ganze heißt Pay Dirt, wird von Santa Cruz initiiert. Und Richard ist eben einer, der mit seinem Projekt in der Toskana davon profitiert. Und damit das Ganze transparent bleibt und wird das nicht so hier, hast du Geld und bau mal, sondern es ist so ein laufender Prozess, wo halt immer wieder geschaut wird, okay, was wurde mit dem Geld umgesetzt, welche Fortschritte wurden gemacht, wie viele Leute fahren da, welche Bekanntheitsgrad, wo ist es legalisiert worden, etc. wird das halt immer wieder überprüft und dann geht es halt eine Stufe weiter. Und der Richard macht das jetzt schon relativ lange und den haben wir einen Tag video- und fotografisch begleitet im Rahmen dieses Paydirt-Programms und haben ihm geholfen, eine Brücke zu sanieren, eine Brücke neu zu bauen, einen Sprung zu shapen und ein paar Spurrillen und Drainagen zu setzen. Also Spurrillen zu begradigen und Drainagen zu setzen. So. Mhm. Genau, das haben wir begleitet. Das war die Initiative, auch warum wir da waren. Aber natürlich haben wir auch noch anderes mit Fahrradfahren zu tun gehabt da unten. Ja,
ja, cool. Ich finde es auf alle Fälle super. Und eben das, was ich mir halt gedacht habe, ist... ich hätte auch mal richtig Bock, irgendwie da irgendwo zu unterstützen, weil jetzt ja gerade wirklich, gerade die Trails um Molini rum und so, ja auch durch das Unwetter sehr, sehr zerstört worden sind, wo teilweise Straßen weggeflossen sind. Ich glaube, Finale ist auch relativ betroffen, oder? Das
weiß ja,
ich
jetzt Finale, so Finale genau. Hat es wohl nicht ganz so krass, also die hatten auch viel Regen, aber wohl nicht ganz so krass, so wirklich zerstört wurde wohl tatsächlich die, wie du schon sagst, die Region um Molini.
Ja, und da hätte ich schon irgendwie Bock, mal hinzufahren oder auch dort zu helfen, wenn die da anfangen, wieder alles aufzubauen. Weil, ja.
Sven Martin hat wohl sich ein Haus da gekauft oder hat davor jetzt zu leben. Und deren Haus hat es wohl sehr stark getroffen. Und die haben jetzt auch Probleme, auch wegen Visa und so. Und weil sie eigentlich wieder zurück müssten. Aber da jetzt ihr Hab und Gut irgendwie in Gefahr sehen. Und es ist gerade irgendwie ziemlicher Struggle bei denen wohl. Aufgrund des Unwetters in Molini. Also
Harald wohnt ja auch ein bisschen weiter überhalb von Molini.
Ja.
Und ihn hat es zwar nicht so hart erwischt, aber sein ganzes Zeug hat es erwischt.
Ja,
weil das nämlich unten in Molini eingelagert war. Und auch nicht mehr, glaube ich, im besten Zustand ist. Also das ist echt, echt hart. Und ja, vielleicht kann man sich da irgendwo so ein bisschen einbringen. Fände ich super, wenn wir da auch irgendwie was machen könnten.
Ja, voll gut.
Genau.
Aufruf. Das ist ein Aufruf.
Genau, wir können ja die Single Trails und Single Malt Aktion machen, dort unten zu helfen. Wir bringen den Single Malt mit und bauen Single Trails.
Ja, klingt voll gut.
Das wäre geil, oder?
Darf ich vorher gesund werden?
Ja, okay, gut. und dann habe ich noch eine kurze Geschichte, bevor wir zu den Fragen übergehen. Und zwar hat mich eine Nachricht über Instagram erreicht und...
wird es jetzt peinlich für mich?
Nein. Das ist die Nachricht, die ich dir tatsächlich auch geschickt habe. Jemand hat mein Buch gekauft und hat geschrieben, hey, voll geiles Buch und so, aber ich komme immer noch nicht drüber, dass er das das Coverbild gefaked habt.
Ja.
Dann war ich mir nicht so sicher, habe ich mal so zurückgeschrieben mit so einem Smiley, so, ja, wieso gefaked? Und dann ist mir eingefallen, stimmt, wir haben ja in dem Buch-Podcast drüber gesprochen, dass du gesagt hast, das Bild schaut irgendwie zusammengesetzt aus.
Ja, nee, wir hatten darüber gesprochen, weil du wie so ein Hovercraft überhalb der Kurve schwebst, weil du da gerade irgendwie an so einer Welle abziehst und um die Kurve fliegst.
Genau.
Und wir haben gesagt, das sind die Hovercraft-Reifen, irgendwie so haben wir das zusammengesponnen.
Ja, wir haben gesagt, wir haben die Kurve bei mir im Garten nachgestellt und dann in das Foto gefotoshoppt.
Ja, genau. Ja. Es gibt Menschen, die das glauben, Tobi. Du musst aufpassen. Ironie und Sarkasmus ist heutzutage ein schwieriges Thema.
Ich komme da ja öfters, ich habe da ja öfters meine Probleme mit, dass Leute die Witze, die ich mache, nicht verstehen, was, glaube ich, dann auch eher ein Problem von meiner Seite ist. Ja, möchte ich aber nochmal kurz sagen, nein, das ist natürlich nicht gefaked und das ist genau so entstanden und ist so aus der Kamera rausgekommen. Nicht, dass hier irgendwelche Sachen angenommen werden.
Ja.
Dass wir das komplette Buch noch gefotoshoppt haben.
Ja. Es tut mir echt leid für dich. Wir müssen da vielleicht so ein Button, irgendwie so ein Geräuschbutton, so eine Achtung, Ironie einsprechen, der dann so ertönt, wenn wir sarkastische Dinge sagen.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Fabio Wittmer hat ja auch mal ein Video gemacht, wo er so tut, als ob er ein Double hat, der quasi für ihn so die ganzen so einen Stunt-Typen. Das ist auch nicht bei jedem klar gewesen, dass das dann doch nicht so ist.
Ja.
Und er meinte, es wäre relativ dramatisch gewesen, was sich da auf seinem Account abgespielt hat.
Ja.
Also Witze doch eher noch besser anzeigen.
Ich glaube,
lerne ich daraus.
Der Stunt-Double, das Fabio Wittmer auch nur ansatzweise ersetzen könnte, das ist noch nicht, das ist noch nicht geklont worden aus ihm.
Hast du schon, also guckst du dir die Folgen von Kai Pflaume an auf seinem YouTube-Channel Ehrenpflaume?
Nein, aber ich habe gesehen, dass die beiden unterwegs waren, wenn ich da gerade mal nebenbei drauf gucken darf, würde ich das mal kurz checken tatsächlich.
Kai Pflaume besucht quasi jeden YouTuber, der in Deutschland irgendwas zu sagen hat.
Das ist auch halt so richtig geil, oder? Ich bin berühmter Typ und dann hole ich mir einfach von allen berühmten Typen die Abonnenten ab.
Richtig, das ist sehr, sehr schlau gemacht. Man muss aber auch sagen, er macht's auch wirklich gut. Also es ist wirklich interessant, es ist wirklich cool. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fabio folgst oder du folgst Montana Black oder du folgst dem oder dem Gamer oder hier den Lochis, wie sie früher hießen, dann folgst du ja nur denen, aber du bekommst ja gar nicht mit, was sonst in diesem YouTube-Kosmos alles noch so unterwegs ist. Von daher finde ich extrem cool, weil der war halt wirklich irgendwie bei JP Performance und
dann kann man sich Fabio da bewerben, dass der auch mal bei mir mit oder bei uns im Podcast mitmacht.
Naja, Jasper, ich denke mal, es geht ja um YouTuber, die in Deutschland wirklich was zu sagen haben und der wird sich den Besten zum Schluss für den Schluss aufbewahren. Na,
das hast du und jetzt
da
echt
denk ich,
gesagt. Danke.
Da denke ich, dass du dann auf alle Fälle gesetzt bist, oder?
Wenn wir jetzt diesen Button schon hätten, würde jetzt auf jeden Fall der Sarkasmus-Button.
Genau. Hier wäre er.
Lass mal, du Achtung. Spaß. Was denkst du, wer du bist?
Achtung, es folgt ein Witz. Genau. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, schau dir das mal an. Ist sehr, sehr cool. Und wir gehen zu den Fragen über.
Hey, Tobi.
Ich führe hier so richtig autoritär durch diese
Podcast-Folge. Ich finde es voll gut. Ich finde es voll gut, weil wir uns echt verquatscht haben. Ich habe auch schon die erste Frage. Bist du eher so der Apfel- oder eher so der Birnenesser?
Ich bin der Apfelesser. Definitiv Apfelesser.
Und magst du Birnen oder nicht?
Ja, doch. Mag ich auch. Aber ich mag auch diese grünen 0815-Äpfel.
Ja.
Also nicht so irgendwie hier, wo diese, wo die Bio-Leute ums Eck kommen und sagen, ja, nee, hier, du musst halt diese Kreuzung und nee, ich will den grünen Apfel, der wirklich so ganz 0815 ist. Finde ich super gut.
Also ich finde alle Äpfel geil, die knackig sind. Ich mag das nicht, wenn Äpfel so mehlig weich sind.
Ja, finde ich auch nicht gut.
Birnen mag ich gar nicht. Und jetzt in der Toskana hatten wir richtig leckere Äpfel. Da ist mir die Frage aufgekommen, da habe ich echt gerne Äpfel gegessen und da habe ich gedacht, sag mal, Tobi, ob der wohl auch Birnen nicht mag?
Ja, ich bin nicht so, finde Birnen dann auch immer nicht so dolle wie Äpfel. Okay. Das war's,
war meine Frage, du bist dran.
Ich habe auch nur so kurze, super, Jesper, aufbewahren oder weggeben?
Boah, weggeben.
Ja?
Ey, seit Jahren bin ich ich weiß nicht, ob das jetzt sponsorenkonform ist, aber ich glaube, die freuen sich ja eher darüber, wenn man die Sachen verschenkt, als wenn man sie verkauft. Aber es ist schon so, dass ich echt viel Stuff einfach an Freunde gebe. Also Klamotten zum Beispiel, Maloja-Kollektion von vor, das ist ja echt Zeug, was da irgendwie zusammenkommt mit Maloja-Klamotten. Das gebe ich echt immer an meine Kumpels weiter.
Von vor vielen Jahren, da war noch alles schwarz-weiß, ne?
Nee, da war es eher noch so bunt. Ja, heute ist eher so schwarz-grau bei mir geworden. Aber finde ich auch gut.
Ja. Ja, ich bin tatsächlich auch eher so der Weggeben- und Wegtun-Typ und bin gar nicht so der Aufheber.
Der Messi.
Ich denke, ja, ich habe halt leider super viel Zeug, aber ich liebe es auch Sachen, also jetzt gerade, wenn es auch um Verpackungsmaterialien oder so geht, einfach wegzutun, wegzuordnen, wegzuwerfen. Sachen, die ich nicht mehr brauche, zu verschenken oder sonst irgendwas. Einfach, ich habe jetzt nochmal meine Kisten durchforstet und alles, was ich an 650B-Reifen habe, habe ich jetzt so ein paar Downhillern aus Thüringen geschenkt, weil ich einfach keine 650B-Räder mehr habe. Und was sollen die dann bei mir rumliegen? Dann verschenke ich die doch lieber an Leute, die wirklich was damit anfangen
können. Ich warte auf mein 650B-Bike. Wenn mein neues 50-10 da ist, bin ich wieder voll drin im kleinen Reifen-Game.
Ja, dann hätte ich sie auch dir geben können.
Ja, du, shit, Tobi, aber ey, deine Kumpels können sie, glaube ich, besser gebrauchen. Ich habe ja Schwalbe als Partner.
So schaut's aus.
Du, Laub, es ist Herbst. So eher so der Ästhet, der sagt, boah, geil, richtig schön, ich liebe es, wenn die Blätter bunt werden und es Herbst wird. Oder eher so der praktikable, boah, ey, nur rutschig. Nur Laub im Garten, das muss ich alles aufhaken. Die Trails sind rutschig, man sieht keine Steine drunter. Echt ätzend, dieses Laub.
Also ich finde erstmal, diese ganze Färbung finde ich mega geil. Und ich versuche aber, die Blätter schon mal wegzuhaken, bevor sie auf dem Boden auftreffen.
Oh, bist du so ein, also so ein Pedant, was Laubhaken angeht?
Ja, irgendwie schon. Ich habe halt den Riesenvorteil, ich fahre einfach mit dem Rasenmähertrecker drüber. Hm. Ich habe ja... So ein Traktor, mit dem ich da drüber heizen kann und der sammelt die alle auf. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber das finde ich schon cool, wenn es auch da wieder, wenn es schön aufgeräumt und ordentlich ausschaut. Im Wald, es ist halt manchmal echt so ein bisschen gefährlich, aber ich finde es irgendwie schon auch geil.
Ich bin auch eher der, ich finde es geil, Verfechter als ätzend. Ja. Ne, schön.
Wunderbar.
Das war's auch. So, da,
was ist dein Lieblingsbikepark?
Weißt du, das ist echt immer gemein, sich auf so, da wird man immer so festgenagelt, weißt du, dann kommen wieder irgendwelche Zuhörer von uns und sagen, voll geil, Jasper, dass das dein Lieblingsbikepark ist, aber du musst mal zu uns ins Trail Center kommen, wenn dir der Park gefällt, würdest du unseren Park so richtig feiern. Und so, ja, ich feiere eigentlich alle Parks. Aber
pass auf, wenn du dich nicht so festlegen willst, ich kann das ja einfach so ein bisschen weiterfassen, dann würde ich die Frage jetzt umstellen und fragen, was ist dein Lieblingsbikepark?
Hä?
Ja, was ist dein Lieblingsbikepark? So. Na komm, du wirst dich ja wohl entscheiden können.
Ach so, okay. Geißkopf. Hm?
Ja, sehr gut. Meiner ist definitiv Reschen.
Das ist ja kein Bikepark, Tobi. Hm?
Es ist kein Bikepark.
Das sind Lifte mit Trails. Und jeder Lift hat 1 bis 2 Trails. Aber das ist ja kein Bikepark. Bikepark ist also für mich Labs, 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 Labs. Und 1000 verschiedene Labs. Und Reschen fährst du Enduro-Touren mit Lüftunterstützung.
Okay. Dann würde ich da aber trotzdem beim Reschen bleiben.
Nee, ich bleib beim Bikepark-Reschen.
Genau, ich bleibe aber beim Bikepark-Reschen.
Das Ding heißt ja auch und 3 Länder-Enduro-Trails und nicht Bikepark-Reschen-See.
Okay, ja, dann habe ich tatsächlich in den ganzen Jahren, wo ich es mache, leider diese Unterscheidung noch nicht so richtig gecheckt.
Und wenn man Bikepark
aber, jetzt, weißt
sowas
du,
wie Winterberg, Willingen, Serfaus, Leogang, Schladming.
Ich war jetzt von Leogang tatsächlich sehr begeistert, als ich das letzte Mal da war.
Da haben wir schon drüber gesprochen. Okay, cool. Genau. War eine tolle Frage, Tobi. Danke.
Ja, die hätte man sich auch sparen können. Okay, verstehe.
Ich habe eine aktuelle Frage bezüglich des Weltcups. Zum Beispiel, ich habe
es... Ja, nee, ich fahre nächstes Jahr auch nicht.
Ich fahre nächstes Jahr auch nicht mit. Freitag war Weltcup. Ich habe es nicht guckt, ich habe es nicht geschafft zu gucken, habe es erst gestern geguckt, also am Samstag, und bin dann aber auch so ein Typ, der versucht zu vermeiden, zu wissen, wer gewonnen hat und wie die Leute abgeschnitten haben. Bist du da einem, der Spoilern egal ist, dass er das schon weiß und einfach so analytisch rangeht und sagt, okay, ich weiß schon, wer gut gefahren ist, und wenn dann derjenige fährt, bin ich eher so der analytische Typ, der sich das einfach rational betrachtet und sagt, okay, krass, da ist er gut gefahren und da ist er gut gefahren. Oder bist du auch eher so der Thriller angehauchte Typ, der sagt, du musst mitfiebern beim Weltcup oder auch bei Spielfilmen und sagst, ich will auf gar keinen Fall vorher wissen, was passiert?
Alter, wenn jemand spoilert, flipp ich aus.
Ah, geil. Du bist auch schon also der Thriller-Typ. Das ist gut.
Voll. Also, was bringt mir, also, dann ist ja der, die ganze Spannung weg, wenn du weißt, dass
ja, wirklich.
Dass der gewinnt.
Ich hab's gemerkt. Ich wusste nichts vom Weltcup, außer, dass Loris gewinnen wird, weil das habe ich aus Versehen bei Instagram schon gesehen. Und alle anderen Läufe habe ich dermaßen abgefallen, fand es irgendwie gut. Nur bei Loris war halt irgendwie so, okay, jetzt muss ich genau hingucken, weil der gewinnt ja. Ja. Aber es war wirklich so, die ganze Spannung war irgendwie raus, ja.
Also ich habe eigentlich gedacht, dass Greg gewinnt, weil ich habe einfach nur durch Instagram-Scrollen ein Bild gesehen, wie Minar irgendwie so ein Double springt oder so.
Ja.
Da habe ich gedacht, ja, fuck, ah, oh, nein, scheiße, jetzt weiß ich's. Oh, hab's mir angeguckt und war echt so, ja, super, toll, wow. Und dann ist Remy Thérion, glaube ich, der Erste, der schneller fährt wie Minar. Und ich habe gedacht, Alter, das Rennen ist wieder offen. Okay. Das kann jeder werden. Wie geil. Ja, okay. Auf alle Fälle. Nee, ich fieber da voll mit. Und ich bin da auch so richtig drin. Ich bin so richtig nervös. Ich gucke mir das an. Das so danach alles
kann man
kribbelt,
dann auch nicht
so
schlafen. Man ist dann so richtig aufgewühlt.
Ich gehe danach immer Radfahren, weil ich dann so super mega motiviert bin.
Na geil, dann sehen wir dich ja nächstes Jahr vielleicht doch noch im Weltcup.
Ja, genau. Richtig. Ja, nee, aber finde ich auch immer super geil, mir das anzuschauen.
Bist du da?
Jetzt habe ich wieder eine Frage und die habe ich mir ausgeborgt. Und zwar, was wärst du geworden, wenn du nicht Mountainbike-Profi geworden wärst?
Boah, geile Frage.
Bin ich auch leider nicht ganz alleine drauf gekommen, muss ich sagen.
Also ich glaube, ich fände sowas wie Drogendealer ganz geil. Zuhälter. Autotuner? Nee, boah, ich habe ja angefangen, Lehramt
also
zu studieren.
Also darf ich ganz kurz was sagen? Ja? Also als Drogendealer sollte man ja relativ unauffällig sein.
Ja, stimmt.
Du bist sehr dünn, lang und hast eine näselnde Stimme. Ja. Bin nicht sicher, ob das die beste, ob beim Job, bei der Jobberatung das wirklich dabei rausgekommen wäre, dass
ich
du das machen sollst.
Ich muss ins BITS gehen, Berufsinformationszentrum, und dann müssen wir mal diesen Test für Drogendealer machen, ob das funktioniert.
Bin mir nicht sicher, ob das da... Nee.
Ey, ich habe angefangen, Lehramt zu studieren, und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich Lehrer geworden wäre. Lehrer oder Polizist. Und ich glaube, ich hätte es mehr bereut, Polizist geworden zu sein als Lehrer, wenn ich mir die derzeitige, nein, die Polizei hat kein strukturelles Problem mit Rassismus-Debatte angucke. Gandhi war überbezahlter Typ im Beamtenstatus, den alle Leute abhassen, weil er zu wenig arbeitet und zu viel verdient.
Ja, das ist, wobei das auch, glaube ich, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob zwischen den beiden Jobs vielleicht auch oft die Grenzen verschwimmen.
Ja.
Also ich glaube, dass man als Lehrer es auch nicht mehr so leicht hat wie früher. Also ich glaube hier, die alten Geschichts- und Erdkunde-Lehrer, die einmal vor 50 Jahren ihr Programm geschrieben haben und das immer wieder durchspielen, ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich vorbei.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und auch die Zeiten des Schlüsselwerfens, Lineal auf den Tisch hauen, Leute vor die Klasse schicken, wenn sie unruhig sind, geht auch nicht mehr. Weil hast
ja, das
du sofort
geht jetzt immer
ein Disziplinarverfahren, stehen die Eltern vor der Haustür. Das ist wahrscheinlich direkt eine Abmahnung und wenn es ganz blöd läuft, noch eine Anzeige wegen Diskriminierung.
Heutzutage werden halt die Lehrer mit Schlüsseln beworfen.
Ja, genau.
So sieht das aus.
Vom Angreifer zum Gejagten.
Genau.
Schön. Wir sind schon bei 44 Minuten. Kurze Frage. Wir können ja auch mal
darf
kurz...
ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen?
Wir können ja kurz nur mal befragen, einfach die Zuschauer. Die haben ja den Button zu Hause. Sollen wir jetzt noch Fail der Woche, Lucky Shot und Banaltrift fatal durchziehen? Oder sagst du, ja, wir sollten nicht zu lang werden, zwecks der Absprungsrate, wir hören lieber auf.
Weißt du, richtige Fans stehen das mit uns durch. Hallo, wenn wir es schaffen, hier jede Woche zu einem
speziellen Zeitpunkt, dann müssen sie jetzt
durch. Ja. So, es ist auch sehr, also ich finde es immer zum Beispiel total interessant, Sachen von dir zu hören, ne? Zum Beispiel jetzt wie so die Antwort auf die letzte Frage. Andersrum scheint es ja nicht so zu sein.
Doch. Ich war auch noch nicht fertig mit dir. Ich wollte nur fragen, ich habe nur.
Du wolltest nur einfach mal reingrätschen und einfach mal hier.
Ich habe einfach nur die Zeit gesehen und da kommt mein Organisationssinn des Lehrerdaseins durch, der sagt, okay, nächste Stunde Erdkunde, ich muss noch schnell zum Kopierer. So habe ich jetzt gedacht.
Du hast gesagt, sechste Stunde, ich muss heim.
Natürlich möchte ich von dir gerne hören, dass du am liebsten Maurer geworden wärst.
Nein, ich wäre am liebsten
Gärtner.
Tatsächlich
du warst
Landschaftsgärtner geworden.
Oh, siehst du? Ich kenne dich nämlich.
Richtig, schön geraten. Ich wollte tatsächlich schon immer als Kind Landschaftsgärtner werden, habe ja dann auch eine Ausbildung gemacht, habe da drin irgendwie 5 Jahre gearbeitet. Die Story kennen wir schon, gut. Alles klar.
Nein, red weiter.
Dann,
aber warum?
Das war's. Ja, ich finde es total schön, wenn man einen Job macht, wo man sieht, was man macht.
Ja, das ist beim Radfahren immer schwierig.
Was ist beim Radfahren schwierig, das ist bei E-Mails schwierig, bei Sachen erschaffen und du schaffst im Garten, also ich sag mal so, Rasenmähen ordnet schon relativ schnell mit wenig Zeitaufwand sehr viel.
Ja, vor allem, wenn man so einen Luxusrasenmäher wie du hat, auf dem man sich einfach draufsetzt und bumm, bumm macht.
Ja.
Ist ja irre.
Und das finde ich super. Also ich mag das total, Sachen zu bauen, Sachen zu erschaffen und halt irgendwie da Ordnung zu schaffen. Das ist so, das finde ich gut, weil das fehlt mir so ein bisschen oft in meinem Job jetzt. Dass man da am Ende des Tages oft nicht sieht, was man wirklich gemacht hat.
Ja, finde ich cool. Ich habe ja auch mal als Gärtner gearbeitet tatsächlich, um mir meinen Fahrrad zu verdienen. Und da fand ich aber echt tatsächlich den gleichen Effekt und der fehlt mir auch heutzutage immer noch. Deswegen muss
also
ich
du
sagen,
hast in der Gärtnerei gearbeitet?
Nee. Ich
als was? Als Lauch?
Als Gärtner. Nee, nicht in der Baumschule. habe ich heute wiedergefunden, tatsächlich bei Videos machen. Muss ich schon ein bisschen sagen. Also so Video produzieren, bis es dann online ist, ist cool. Dann sieht man, dass man was geschafft hat.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch meine Kamera irgendwie wieder entdeckt und habe irgendwie auch so richtig Bock, mal wieder was zu machen.
Kannst Film über ein Oreo drehen.
Das wäre doch was. Das wäre cool.
Ja, verschiedene Hundekotarten darstellen.
Dog-Content ist immer gut.
Ja, läuft.
Ne, der geht.
Der geht.
Ja,
der
auf
geht
alle Fälle.
Hey, Fail der Woche.
Fail der Woche ist, ich habe ein neues Handy.
Und es
weil
ist kaputt.
Mein altes Handy hat den Wasserschaden. Also vom Schweißwasser und so, vom Laufen in meine Tasche gehabt. Dann habe ich nichts mehr gehört. Jetzt war es halt so, es war noch kein Jahr alt. Und man hat ja ein Jahr Garantie. Und jetzt hatte ich den folgenden Trick. Ich schicke das ein, bekomme ein neues, verkaufe das, weil mir aus meinem Vertrag her wieder ein neues zusteht. Ja? Ja. Also, voll schlau, voll viel Gewinn gemacht.
Ja.
Dann habe ich das schon Leuten angeboten und so. Und zwar war voll cool, fanden Leute interessant. Ich bekomme mein Handy, und habe dann quasi nochmal irgendwie 2 Tage warten müssen, bis mein neues Handy kommt. So, also habe ich mir dieses Handy hier wieder eingerichtet, bin rausgegangen, Handy fällt mir runter, kaputt. Das andere Handy hat ein Jahr durchgehalten, ohne dass auch nur ein Kratzer oder irgendwas passiert. Dieses hat nicht mal einen Tag durchgehalten. Einfach so aus der Hand, ich habe draußen gesessen, ich habe drauf rumgedrückt, aus der Hand, rausgerutscht, aufs Glas. Glas gesplittert.
Das ist geil. Also ich würde sagen, das ist eher so ein Fail des Jahres als so ein Fail der Woche. Es ist, ist ein bisschen so untertrieben. Es stuft es so ein bisschen ab in so, ja, es kann ja mal passieren. Nee, das ist schon eher so eine Geschichte, die kann man auch in einem Jahr noch erzählen.
Oh, scheiße, ey, da habe ich mich echt sehr geärgert. Naja, jetzt ist es halt dann leider nichts mehr wert. Und jetzt gucken, wie ich weiter vorgebe damit.
Ah, ja, neues Handy kaufen. Mal kostet ja nichts. So ein Handy 1.400 Euro.
Easy.
Das kostet ein Smartphone heutzutage.
Ah, ja. Nichts mehr. Den Preis von einer mittleren Einfamilienwohnung.
Ja. Geil.
Schön. Was ist dein Fail?
Wir haben letzte Woche einen Dreambike-Build abgefilmt und da baut man ja ein neues Fahrrad auf aus ganz vielen Einzelteilen und das filmt man. Und idealerweise macht man das nicht in seinem hässlichen Workshop, den man zu Hause hat, sondern man geht dafür in eine schöne Location. Wichtig ist, wenn man zu so einer Location fährt, dass man natürlich alles, was man braucht, auch mitnimmt. Dort angekommen, irgendwie alles aufgebaut, ausgeleuchtet, nochmal alles überprüft. Ja, alles da. Und dann irgendwann schon am Anfang des Aufbaus kam dann so die Frage auf, sag mal, Jasper, wo ist denn eigentlich das Innenlager dabei? Und ich so, ja, ich glaube, ich weiß, wo das liegt. Ja. Und dann durfte ich tatsächlich, wir hatten ein bisschen Zeitdruck, durfte ich nochmal schnell hier 50 Minuten nach Hause und wieder zurückballern, um das Innenlager zu holen. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Hat mich,
das war ein
richtiger Fail. Ja.
Das glaube ich. Ja, ärgerlich.
Ich würde den Lucky Shot direkt anschließen und dich dann nach deinem fragen, weil er zu der Geschichte ganz gut passt. Und zwar hatte ich ja für diesen Bike Build-Up auch diverse Fahrradteile bestellt, unter anderem ein Fahrwerk von Fox. Das hat es leider nicht rechtzeitig geschafft per Post. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt mein Fail der Woche. Aber der Lucky Shot war, dass tatsächlich der Olli Decker, das ist ein Mitarbeiter von Santa Cruz, dass der mir tatsächlich das Fox-Fahrwerk, das Original-Fox-Fahrwerk mitgebracht hat und wir den Bike-Build-Up durchziehen konnten mit seinem Material leihweise. Fand ich sehr, sehr cool und war auf jeden Fall mein Held, mein Retter der Woche. Ja.
Das auf alle Fälle, ja, sehr cool.
Jetzt frage ich dich, Lucky Shot, nach deinem Fail des Jahres muss er jetzt quasi ein Lottogewinn irgendwie kommen, um das wieder auszugleichen.
Der Lucky Shot ist tatsächlich, dass meine Außenküche mittlerweile aufgebaut ist.
Oh,
und eingeweiht. Ich die eingeweiht habe.
Ich freue mich schon immer mehr auf unser Treffen. So, ey, Outdoor-Grillen bei Tobi, Offroaden, Trails fahren, Kochstudio, mega.
Mega. Aber tatsächlich, wir haben die angefangen zu planen vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Und ich habe mit den Jungs vom Stilraum da echt viel Ideen irgendwie reingebracht und viel rumhantiert und dies und das. Und sie ist aber wirklich richtig, richtig geil geworden und es macht richtig Spaß und sie funktioniert auch so, wie ich es mir gedacht habe. Und ich habe jetzt die letzten Tage noch damit verbracht, irgendwie noch Lichter in den Boden zu schrauben. Und es ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und ja, das ist auf alle Fälle mein Lucky Shot.
Ja, da würde ich jetzt so gerne was zu sagen. Kann ich aber nicht. Ja.
Weil du hast gar nicht mehr zugehört. Du warst nämlich auf einmal weg. Und jetzt habe ich so schön weitergeredet, so, dass es eigentlich wahrscheinlich keinem aufgefallen wäre.
Aber ich habe mir die ganze Zeit vor Mikrofon gesessen. Tobi, bist du dabei?
Ja,
ich weiß, wer heute den Podcast schneidet. Ich bin's nicht.
Doch, weil du hast ja abgebrochen und du hast ja reingelabert, Tobi.
Nee,
und
also auf gar keinen Fall habe ich abgebrochen. Ich war aber auch so schlau und habe mir gedacht, der Tobi wird bestimmt weiterreden, also habe ich nicht mehr viel gesagt. Also.
Perfekt.
Ja, das wird schon. Lassen wir es ab.
Ja. Wird schon noch klappen. Genau. Also, aber da du jetzt nicht weißt, was ich gesagt habe, kannst du dich ja umso mehr freuen.
Ach shit, echt, oder? Du erzählst es mir jetzt nicht und ich muss mir die Folge anhören.
Nein, du musst einfach vorbeikommen und ich zeig's dir.
Boah, geil. Also, ja.
Das ist auch geil, dass jetzt quasi jeder eingeweiht ist, bis auf du. Das ist schön. Und ich habe Sachen erzählt, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Die sind wirklich,
interessant. Die Küche ist fertig und du hast ja wahrscheinlich einen überfahrenen Hasen gegrillt, wie Fritz Meinecke auf seinem YouTube-Kanal.
Genau, richtig. So, dann noch die letzten zwei Sachen, fatal und banal.
Ja. fang du an. Ich hab, ich bin wehmütig, deswegen.
Fatal ist, oder wir fangen erstmal mit banal an. Ich hoffe, dass mein Baueintrag genehmigt wird.
Was willst
du bauen? Das ist ein kleiner Wunsch, den ich habe. Mir fallen ja sehr, sehr viele Vorträge diesen Winter aus. Also, und zwar 100%.
Dann hast du gedacht, ich baue mir ein Tobias-Woggon-Museum in den Garten, dann können die Leute einfach zu mir kommen.
Richtig, genau. Nee, aber ich habe gedacht, ja, scheiße, was mache ich denn? Ich wäre jetzt normalerweise, hätte 40, 50 Shows normalerweise gehabt. Das sind so, ja, 60, 70, 75 Tage Arbeit ungefähr, wenn du das mal so rechnest. Das habe ich jetzt nicht. Also mir geht natürlich auch viel Geld flöten, aber ich habe jetzt auch diese Zeit, wo ich nicht weiß, ne? Also das muss man ja jetzt mit irgendwas Sinnvollem füllen, dass man, auch wenn man jetzt, oder gerade wenn man jetzt da so Einbußen hat, dass man halt die Zeit nicht vergeudet, wenn er auf dem Sofa sitzt, sondern halt irgendwas Sinnvolles macht. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meine Scheune, die mir gegenüber steht, da zwei Ferienwohnungen reinzubauen oben.
Oh wow.
Und da ich jetzt eben ein bisschen Zeit habe, muss ich mal wieder alles komplett alleine machen, weil ja, Handwerker kann ich mir nicht so richtig leisten. Und dann muss ich mal wieder gucken, wie das so alles so funktioniert mit dem Fliesenlegen und allem Möglichen.
Ja, geil.
Genau, und da habe ich jetzt einen Bauantrag gestellt und da hoffe ich, dass der durchgeht, dass ich da bald anfangen kann.
Aber so banal ist das ja gar nicht.
Naja, im Gegensatz zu dem fatalen, zu der fatalen Geschichte schon, weil die ist.
Jetzt bin ich gespannt. Darfst du gleich hinterher machen?
Es gibt gerade wieder sehr, sehr viele Einschränkungen durch Corona.
Ja.
Und man muss einfach sagen, Freunde, haltet doch bitte die Maßnahmen ein. Also vor allen Dingen die, die euch nicht wehtun. Also man kann sicherlich über die eine oder andere Maßnahme diskutieren, aber eine Maske zu tragen, ich bin kein Virologe, ich kann nicht entscheiden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber wenn ich sie trage, dann tut es mir ja auch nicht weh. Oder? Und das heißt, selbst wenn es eine kleine Chance gibt, dass das die ganze Situation für alle verbessert, dann ist es das doch wert, einfach diese verdammte Maske zu tragen. Weil es ja wirklich keinem wehtut.
Ja.
Und die Unterhaltungsbranche oder die ganze Eventbranche ist extrem fertig. Die können eigentlich seit einem ja, fast Jahr nichts machen. Der Tourismusbereich, wenn jetzt der Winter wieder so ist mit dem Beherbergungsverbot, was ja doch noch überall so ein bisschen oder an manchen Orten noch existiert, ist sehr, 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 sehr schwierig für die ganzen Leute, wo wirklich Existenzen dranhängen. Und deshalb finde ich einfach, die Sachen, die einem nicht wehtun, bitte machen.
Ja. Geil. Kann ich nur zustimmen. Halte ich für sehr, sehr vernünftigen Appell.
So, was sind deine Sachen?
Banal ist jetzt eher so, ich hätte gern, dass meine Schnupfnase weggeht. fatal ist so ein bisschen sowas, was mir auffällt, immer wieder auffällt, ist, dass wir immer mehr anfangen, Social Media als die Realität zu betrachten. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschheit Social Media auch einfach wieder ein bisschen mehr als Social Media und Selbstdarstellung betrachtet und nicht als Realität. Weil immer wieder sieht man einfach oder merke ich, dass was Leute über andere Leute denken und sagen, weil sie es auf Social Media sehen, also wie sie andere Menschen verurteilen, aufgrund dessen, was sie sehen, oder aber auch Gegenteiliges. Manche Menschen in den Himmel loben, weil sie viele Follower haben und tolle Bilder posten. Und es ist eine Scheinwelt, in der wir eigentlich alles sein können, was wir wollen, durch eine Selbstdarstellung, durch animierte Fotos, durch Photoshop, durch ja, gestellte Bilder, die einfach nicht der Realität entspricht. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das einfach wieder ein bisschen mehr hinterfragen und einfach sagen, ja, schön und gut, nur weil der ein schickes Bild auf Instagram gepostet hat, heißt es noch lange nicht, dass der ein cooler Typ ist, oder nur weil der immer am Radfahren ist, heißt es noch lange nicht, dass der nicht arbeitet, oder nur und so weiter und so fort. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir driften dahin ab, Social Media als zu viel Wahrheit und zu viel Aufmerksamkeit in unserem Leben zu schenken. Also ja, auch in Printmedien habe ich jetzt neulich ein Magazin gelesen, in dem dann wieder nur auf Social Media Accounts von und zu hingewiesen worden ist und Social Media hier und Social Media da. Und ja, es ist ein großer Teil unseres Lebens. Aber es hat eben wenig mit der Realität zu tun, oder auch einem Nachrichtensystem. Also man sollte nicht alles glauben, was man auf Social Media liest, was irgendwer da publiziert oder populistisch propagiert. Dementsprechend, man sollte das einfach ein bisschen mehr hinterfragen. Das ist so mein fataler Wunsch, den ich habe.
Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jesper, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt gerade die 1-Stunden-Marke geknackt.
Oh yes! Und jetzt kommt der Konfetti-Regen.
Jetzt kommt der Konfetti-Regen. Ich gehe jetzt gleich noch raus, weil bei uns scheint jetzt gerade die Sonne. Und ich wünsche dir eine
Hey, Tobi, gute Woche. Du kannst jetzt nicht rausgehen. Weltcup läuft bereits. Du musst dich jetzt im Fernseher hocken. So leid es mir tut, aber jetzt ist Weltcup-Zeit.
Ja gut, dann mache ich das wohl. Stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Ich mache jetzt aus also. Für Weltcup und schneide ein Video. Heute Abend geht ein Video auf meinem YouTube-Kanal online, ne? Wer es noch nicht kennt. Eratonschlauch. Ja, Erotanschlauch, sorry. Also.
Ja, und ne?
Kauf Tobis Buch.
Kauf mein Buch und schreib was in die Drunter-Kommis.
Ja. Supi dubi. Danke. Tobi, war mir eine Ehre. Tschüss.
Ciao.